Let's Talk Why. In diesem Podcast gehen Christoph Engel und Alessandro Limentani dem Warum ihrer Gäste auf den Grund. Heute zu Gast Malte Posmick.
Lieber Malte, schön, dass wir in deinem Potsdamer Atelier sein dürfen. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Malte, du bist Artpreneur, also sowohl Maler als auch Unternehmer. Das sind zwei Tätigkeitsfelder, die sich der allgemeinen Wahrnehmung nach ja eher auszuschließen scheinen. Inwiefern sind diese beiden Aspekte deines Tuns jedoch komplementär?
Ja, also dass ich das ausschließt, das stimmt, weil ich habe auch die Beobachtung gemacht, dass viele Kreative weniger wirtschaftliches Verständnis haben und viele, die wirtschaftliches Verständnis haben, weniger kreatives Verständnis haben oder eben künstlerisches Interesse. Mhm. Deswegen ist halt, ich finde persönlich die Kombination auch spannend und ja, inwiefern, also ich finde, es ergänzt sich auch sehr gut, weil auch wenn es sich jetzt erstmal sehr unterschiedlich anhört, so haben es ja trotzdem viele Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeit ist die Struktur, es ist aber auch die Kreativität in dem Prozess selbst. Auch in wirtschaftlichen Prozessen sollte man eben auch diesen Grad der Abstraktion einfach auch vornehmen, um eben Probleme anders zu lösen. So in der Kunst aber genauso. Also es sind viele Bereiche, die augenscheinlich erstmal sehr unterschiedlich erscheinen, aber finde ich gar nicht so unterschiedlich sind. Und ja, das ist eben auch so dieses Spannungsfeld, was ich finde, was das mit herbringt, so diese Kombination, so in vielen Berufen, auch in der Selbstständigkeit ist es super, eben das Verständnis für beides zu haben, weil das ist eben wichtig. Du kannst nicht Unternehmer sein, aber eben dann kein wirtschaftliches Gespür haben oder eben nur auf diesem künstlerischen Film zu fahren. Das geht eben nicht. Es muss trotzdem eben auch ein Fundament haben und Substanz ausstrahlen.
Auf die Frage, ob du dich selbst als Artpreneur siehst, hast du geantwortet, ja. Und nein. Warum?
Ich finde, das ist immer so, Artpreneur ist, finde ich, so ein bisschen so ein Buzzword. Ich bin halt im Endeffekt leidenschaftlicher Maler und liebe die Kunst. Ich habe aber auch genauso eine große Affinität für die Wirtschaft und fürs Unternehmertum. Und das ist halt, finde ich, was, ja, dieses Artpreneur begrenzt das halt so. Und ich finde, dadurch wird man halt sehr schnell in eine Schublade gesteckt und ja, damit kann ich mich nicht so identifizieren. Zum Teil ja, zum Teil nein, aber eben nicht mit dieser Schublade, also mit diesem, ja.
Inwiefern begrenzt dieser Begriff deine Tätigkeiten?
Weil es so viel mehr ist. Es ist so viel mehr als eben nur das Unternehmertum oder nur das Künstlerische, sondern es ist auch so viel dazwischen. Also natürlich wird es durch diese beiden Grundfesten begrenzt, aber das, was dazwischen passiert, ist noch so viel mehr. Und das, finde ich, ist schwer zu beschreiben, eben nur mit einer Bezeichnung.
Also ist es tatsächlich für dich eher ein Und, was zwei Welten versucht zusammenzubringen, als ein Begriff, der versucht, möglichst alles in ein Konzept zu stecken.
Genau, so kann man das sehen. Also das ist einfach, ich meine, das ist jetzt in meinem Beispiel so, weil ich das halt so eben diese Vorstellung habe und eben dieses Mindset eben so teile. Obwohl Mindset, glaube ich, auch immer wieder so ein bisschen komm in meine WhatsApp-Gruppe Begriff ist. Ja.
Der Begriff der Kreativität, was bedeutet der für dich?
Kreativität ist für mich sehr viel. Es ist schwer zu beschreiben auf jeden Fall. Es ist irgendwo alles, aber auch irgendwie nichts. Weil Kreativität ist eben, es hängt oft am seidenen Faden, weil Kreativität basiert einfach auf meinem Geist sozusagen, wenn der eben nicht ja im Einklang ist mit meinem Körper und generell eben auch, wenn ich gar nicht in der Stimmung bin, kreativ zu sein, weil mich irgendwas sehr beschäftigt oder dann ist es eben schwierig, in diesen Zustand zu kommen. Wie zum Beispiel jetzt in einem Flow-State, obwohl ich sagen muss, man braucht nicht immer einen Flow-State, um eben kreativ zu sein. Kreativität ist, finde ich, auch viel Struktur. Es ist auch sehr viel Arbeit. Man kann sich feste Routinen aneignen, um eben zu sagen, okay, heute male ich und auch wenn es mir heute mal nicht so gut geht, dann male ich trotzdem. Es ist im Endeffekt eine Balance zwischen beiden Welten. So.
Also auch eine Mischung aus Zustand und Prozess.
Auf jeden Fall, ja. Und der Prozess ist allgegenwärtig, weil der Prozess, im Endeffekt bin ich ja selber, dieser menschliche Prozess, so. Ich entwickle mich auch weiter mit allen Menschen, die ich kenne, mit neuen Erfahrungen, die ich mache, mit neuen Einflüssen. Und das alles wird eben vereint wie zum Beispiel in der Malerei, aber genauso eben auch in der Selbstständigkeit, im Unternehmertum.
Das heißt, Kreativität bezieht sich für dich jetzt nicht nur auf das Kreieren von Kunst, also aus dem Nichts kreiert man etwas, was nicht da war, sondern, wenn ich es richtig verstanden habe, wie du vorher gesagt hast, in den Denkweisen, die man sich auch antrainieren kann, also kreativ Probleme zu lösen, vielleicht auch kreativ mit sich selber umzugehen, wenn man an eine Grenze stößt. Meinst du auch das?
Auf jeden Fall. Kreativität ist halt, finde ich, allgegenwärtig und sollte von viel mehr Menschen einfach, also viel mehr Menschen sollten den Mut haben, auch kreativ zu sein, weil ich bemerke es oder beobachte es oft, dass viele eben sagen, ach nee, ich bin nicht kreativ oder ich kann nicht malen oder ich, und das schränkt Menschen so ein. Mach es doch einfach, schau, was bei rauskommt und am Ende des Tages ist doch wichtig, dass du dabei Spaß hast und dass es dich erfüllt.
Genau, es geht nicht immer ums Ergebnis.
Nee, genau.
Woraus schöpfst du deine Kreativitätsquelle?
Eine große Kreativitätsquelle für mich ist mein soziales Umfeld. Also heißt meine Familie, dann eben auch meine Freunde genauso. Und jetzt zum Beispiel wirklich auf die Malerei bezogen ist sehr viel eben auch Kunstgeschichte. Ich versuche mich wirklich sehr viel auch damit zu beschäftigen, um eben viel Input auch zu bekommen von eben, wie du schon meinst, alten Meistern. Weil da ist so viel substanziell und essentielles Gutes in diesen Bildern. Und das ist einfach dieses Handwerk, das ist die Basis. Und daraus hat sich alles andere entwickelt. Alle Abstraktionen, die wir heute sehen, was teilweise ja wirklich sehr minimalistisch ist, aber es ist alles irgendwann aus eben einer, ja, aus den alten Meistern, beziehungsweise so gesehen ja noch früher, wenn man jetzt zu den alten Ägyptern geht oder so, selbst da sind ja eigentlich die Anfänge. Und noch davor die Höhlenmalerei. Aber gut, so weit möchte ich jetzt nicht gehen in der Inspiration für Kreativität. Es sind schon eher alte Meister, ja, definitiv.
Noch kurz zu diesem Begriff der Kreativität. Du hast auch vorhin gesagt, dass vielleicht jetzt sehr pauschal gesagt, jeder eigentlich malen kann. Das ist genauso wie beim Singen. Also viele sagen, ah, ich kann nicht singen oder ich traue mich nicht, aber jeder kann singen. Bezogen auf Kreativität, heißt das, dass man deiner Ansicht nach kreative Denkweisen, um eben, wie denke ich über meine eigenen Blockaden nach zum Beispiel, das kann ja auch kreativ sein, oder eben, wie gehe ich Probleme an als Unternehmer, als Künstler, kann man das lernen?
Ich glaube nicht, dass man es lernen kann. Ich glaube, es ist jedem gegeben. Es ist jedem gegeben. Es ist einfach das Handwerkszeug, was man mitbekommt, man muss sich nur trauen, es zu nutzen. Und wenn du es einfach öfter nutzt, dann entwickelst du dich ja auch auf diesem Gebiet weiter. Aber es geht sehr viel, finde ich, einher damit, dass man eben sich wirklich auch die Sachen zutraut und einfach mal schaut, okay, wo geht denn die Reise hin? Ich mache es jetzt einfach mal und guck einfach mal, was daraus wird. Wenn man dann merkt, okay, es hat mir keinen Spaß gemacht, ich habe einfach keine Affinität dafür, es ist fast sogar eine Aversion für mich, dann finde ich, ist es legitim, wenn man sagt, okay, na gut, dann verfolge ich das halt nicht weiter. Aber zumindest, dass man erstmal diesen Spirit hat und erstmal es versucht. Ja. Und das ist ja auch was, was ich versuche, auch mit meiner Malerei zu erzielen. Natürlich male ich mehr für mich selber. Aber es ist auch sehr viel für andere Menschen, um eben Menschen mitzunehmen, um Menschen zu inspirieren, um Menschen abzuholen, um Menschen auch zu motivieren und dass sie sich einfach anschauen können, hey, okay, cool, das hat ja alles sich selber beigebracht, weil de facto habe ich kein Kunststudium, ich habe keine Malerei studiert, habe da keine Ausbildung. Es ist im Endeffekt alles Autodidakt und was eben alles möglich ist. So. Und auch ich bin ja noch lange nicht am Ende meiner Reise. Da ist ja noch sehr viel Luft nach oben, wie es bei jedem natürlich auch ist. Und ja, und das ist dieser Prozess, dieses Spannende, diese Reise. Und ich weiß auch nicht, wo die Reise hinführen wird. Ja. Aber ich weiß, dass ich diese Reise antrete, schon auf dem Weg bin und lass mich da einfach überraschen. Aber trotzdem, die Grundlage, Grundvoraussetzung dafür ist eben kontinuierliche Arbeit und eben auch das Interesse und die Affinität.
Also insofern stehst du auch in der Tradition der ganz großen Maler, die ja auch autodidaktisch angefangen haben und durch den Prozess hinweg eigentlich dann zu den größten Malern der Kunstgeschichte wurden. Leben wir in einer Zeit, wo diese Qualität an ihre Grenzen stößt, beziehungsweise in der Außenwahrnehmung nicht diese Anerkennung bekommt, wie es eigentlich früher der Fall war oder wie es eigentlich sein sollte.
Was meinst du da jetzt konkret?
Werden Menschen mit Kunststudium eher als Künstler akzeptiert in der Außenwahrnehmung als Menschen, die autodidaktisch Werke erschaffen.
Auf jeden Fall. Im Endeffekt hat das, denke ich, den Grund, dass Kunst eben, es ist natürlich schön, ein schönes Bild eben zu sehen und auch einen tollen Künstler und etc. pp., aber es geht auch dahin und dazu geht es immer mehr, dass Kunst auch als Investment gesehen wird und eben auch als Geldanlage. Und natürlich ist es so, dass ich mein Geld lieber in einen Künstler investiere, wo ich sage, okay, der nimmt das wirklich ernst, ja, er hat eine Ausbildung da, er hat ein Studium etc., was nicht heißt, dass ich es nicht auch ernst nehme, aber die Fallhöhe ist einfach geringer. So, es ist ja auch ähnlich wie ein Arbeitgeber, der einen einstellt, der dann eben sagt, okay, ich nehme eher jemanden mit einem Master, weil ich weiß, okay, der hat eben diese Bildung da schon genossen. Ja, natürlich gibt es Menschen, die dann eben keinen Master haben und trotzdem aber total super sind auf ihrem Gebiet. Und das ist, finde ich, wo der Kunstmarkt noch sehr hinterherhängt, wo sich was noch sehr konservativ ist, denke ich auch, so in den Vorstellungen. Und ich hoffe, dass sich das auch an die Arbeitswelt immer mehr anpasst. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt im Bereich Programmieren ist, so, da ist es egal, ob du einen Master hast oder ein Studium oder irgendwas, es zählt das, was du ablieferst und was deine Ergebnisse sind und was du für ein Portfolio hast. Aber unabhängig davon, von deinem Bildungsgrad. Und das, finde ich, sollte in der Kunst auch mehr passieren und der Fall sein.
Ist das vielleicht aber auch eine Chance, um jetzt die positive Seite zu sehen?
Auf jeden Fall, ich sehe das nur positiv, weil insofern ist es natürlich für mich auch schön, dass ich mir diesen Weg selber erarbeiten kann, dass ich keine Restriktionen habe und ja, einfach da befreiter bin. So, natürlich habe ich auch Einflüsse. Zum Beispiel habe ich eben auch seit einem Jahr, jetzt arbeite ich zusammen mit Olaf. Olaf ist mein sozusagen Meister, aber auch sehr guter Freund geworden. Und ja, und da kriege ich auch wirklich sehr viel Input mit. Und Olaf malt jetzt, glaube ich, schon 40 Jahre. Ist auch ein bekannter Potsdamer Maler, auch in Brandenburg und Berlin, Olaf Tiede. Und da lernt man wirklich sehr, sehr viel. Und das macht wirklich sehr viel Spaß. Und es gibt mir, glaube ich, sogar mehr, als wenn ich jetzt immer einen Kunstdozenten vor mir zu sitzen habe, der allen im Endeffekt das Ähnliche erzählt. Ja. Und dieses Menschliche einfach mehr auf der Strecke bleibt, weil so wie ich das nach meinem Verständnis mitbekommen habe, ist es einfach in der Kunstuni so, dass du ziemlich schnell darauf getrimmt wirst und forciert wirst, deinen eigenen Stil zu finden. Sehr schnell. Aber einen eigenen Stil findest du nicht in ein oder zwei Jahren der Ausbildung oder drei Jahren. Das dauert, das ist ein Prozess. Und also dieser Prozess ist dein Stil, so dein eigener Stil. Und letztlich, dass jedes Bild gleich aussehen muss, finde ich, ist dafür gibt es einfach zu viel Varianz, zu viel, was man noch ausprobieren will. Also ich würde mich jetzt auch nie jetzt in meinem jungen Alter mit 29 schon darauf festlegen wollen, dass ich jetzt nur noch so male. Nee, weiß ich nicht. Wenn man sich zum Beispiel andere Künstler anschaut, wie Gerhard Richter oder auch Picasso, die Anfänge von denen waren sehr realistisch. Ja, sehr viel akademische Malerei. So, natürlich wurde es dann auch immer abstrakter, aber zum Ende hin war es dann wirklich sehr abstrakt. Also die großen Ausstellungen von Gerhard Richter, so, das hat wenig bis gar nichts mit seinen wirklichen Anfängen zu tun. Und bei Picasso genauso. Es waren ja dann wirklich zum Ende hin auch wirklich, zwar auch gekonnte Abstraktionen, aber es wurde immer weniger. Ja, und das ist, finde ich, aber wichtig, dass man als Künstler eben auch diese Reise, diesen Prozess durchmacht. Weil wenn man ihn nicht durchmacht, viele Künstler starten damit, dass sie eben sagen, oh, ich mache jetzt mal was Abstraktes, weil das ist jetzt modern, ja, dann nehmen sie sich Farben und machen das. Und das ist natürlich auch okay, weil im Endeffekt, sie sind kreativ in dem Moment und sie haben bei dem, was sie machen, Spaß. Völlig fein, gehe ich total mit. Aber dieses Ganze davor, dieses Beschäftigen mit der Geschichte, dieses Fundament, dieses Handwerk fehlt. Und das ist schade, finde ich. Und ja, da sollte einfach viel mehr das Interesse daran noch da sein. So. Und eben nicht die Abkürzung zu nehmen, sondern der lange Weg oder der längere Weg ist, finde ich, das, was einen wirklich auch mehr erfüllt.
Das heißt, die Auseinandersetzung mit, nennen wir es jetzt, die alten Meister, von denen du auch immer wieder schreibst, ist nicht nur dafür da, um die eigene Fantasie zu beflügeln, nicht nur eine Inspirationsquelle, sondern auch wirklich zu gucken, was haben die alles gemacht, wie haben die das gemacht und somit auch sein eigenes Handwerk aufzubauen.
Auf jeden Fall.
Über die Jahre hinweg.
Es ist auch eine große Form, sage ich mal, der Wertschätzung einfach für die Arbeit der alten Meister, wenn man es jetzt eben alte Meister jetzt so nennt, aber von eben Malern wie Liebermann, von eben Malern wie Sorolla, wie Maler wie Singer-Sargent. Das sind wahnsinnig tolle Maler. Und ich finde, es ist auch so, und das finde ich wirklich sehr schade, dass in der Kunst einfach, es gibt so die paar Maler, die sehr gehypt werden. Ne? Also wenn man jetzt mal so schaut, ich meine, welche Künstler fallen euch jetzt spontan ein? Was würdet ihr jetzt so sagen?
Monet, Picasso.
Okay, so, und da, also das sind jetzt meistens so die, die man da einfach so nennt. Aber es gibt so viele andere spannende Künstler, die auch dem Ganzen gar nicht nachstehen. Von den Qualitäten her sind die oft sogar technisch und kompositionell besser.
Das wollte ich gerade sagen. Ich war vor einigen Monaten im Musée d'Orsay in Paris.
Ja.
Da ging es auch viel um die Impressionisten, um die Jahrhundertwende. Und ich fand tatsächlich die Bilder, die nicht von Monet waren, fast schöner als die, die von Monet waren und wo die ganzen Leute dann ihre Fotos machten. Das heißt natürlich nicht, dass ich das werten möchte. Ne? Der eine ist besser als der andere, aber es ist auch da natürlich eine Frage des Geschmacks, der Subjektivität. Was spricht mich mehr an, was berührt mich? Auf einen Blick emotionaler ist es eher das Abstrakte oder das etwas Realere. Aber ja, das stimme ich dir zu.
Ja, und im Endeffekt fungieren Künstler in dem Sinne, also jetzt gerade eben Monet und Picasso, ja auch als Marken. Ja, das sind Marken, die eben gehypt werden, um Menschen, um möglichst vielen Menschen auf plakative Art und Weise den Zugang zu Kunst so einfach wie möglich zu machen. Was ja per se erstmal ganz gut ist. Es geht ja darum, dass sich Menschen damit beschäftigen und auseinandersetzen. Aber dadurch geraten eben so viele andere Maler gar nicht, also mehr in Vergessenheit. Und das ist wirklich echt schade. Also zum Beispiel eben aber auch große Künstlerinnen. Ja, ich meine, gut, damals war es eben auch wirklich so leider, dass eben Frauen, ich meine, gut, das war halt, die konnten gar keine Kunst wirklich machen. Die wurden ja sehr stark limitiert. Ja, dass sie eben zum Beispiel auf die Kinder aufpassen mussten oder eben wirklich jetzt gar nicht wirklich sich dem widmen konnten, was ihnen Spaß gemacht hat. So sehr viel Familie, Erziehung. Und das war ja, dieses Privileg war ja wirklich eher Männern vorbehalten. Und das finde ich total schade, weil es gab wirklich, wenn man jetzt mal Revue passieren lässt, gerade bei den Impressionisten, gab es auch tolle Frauen, die aber nicht, bei weitem nicht so bekannt sind. Mary Cassatt zum Beispiel, Berthe Morisot, so viele andere aber auch noch. Aber wie du schon, also wie ihr schon merkt, deutlich weniger. Und das ist schade. Und weil es gibt natürlich auch noch mehr Frauen als eben Frida Kahlo. So, und das ist natürlich jetzt aber so die bekannteste, die eben auch aufgrund ihrer Vita, ihres Lebens eben auch jetzt mehr in den Vordergrund rückt. Ne? Was aber auch schön ist, was ja auch gut ist. Aber es gibt trotzdem noch mehr, das wollte ich damit sagen, um auf den Punkt zu kommen.
Auf deiner Webseite schreibst du, die Kunstwerke der alten Meister von Leonardo da Vinci bis Rembrandt sind weit mehr als nur Zeugnisse ihrer Zeit. Sie bieten Einsichten, die auch in unserer schnelllebigen Geschäftswelt von heute noch von großer Bedeutung sind. Von welchen Einsichten sprichst du?
Bei diesen Einsichten würde ich sagen, dass es wirklich sehr viel auch, man kann sich von dieser, also jetzt bezogen auf die Geschäftswelt, auf die Wirtschaftswelt inspirieren lassen, von der Disziplin, von der Struktur, von dem Drive. Und ich meine, im Endeffekt, es geht ja auch in dem Podcast um, also Let's Talk Why. So, warum? Und das ist, finde ich, was die Maler wussten, warum sie das machen. Es war ein Auftrag, den sie hatten. Und so, finde ich, sollte man Malerei auch heute betrachten. Es ist natürlich, man kann schöne Bilder malen, ja. Und man kann sicherlich in jedem Bild auch irgendwie eine Botschaft sehen. Auch selbst in einer Linie auf einer weißen Leinwand. So. Aber es geht um den Auftrag, es geht um den Mehrwert. Und das ist eine Verpflichtung. Das ist wirklich auch eine Verantwortung, die man da trägt, und das hatten die damals auf jeden Fall. Ich meine, die jetzt wie zum Beispiel Da Vinci oder auch Rembrandt, die mussten sich ja wirklich, die mussten ja auch im Endeffekt, es war ein Handwerk. Malerei war ein Handwerk, es war nicht wie heute oftmals, dass man, oh, ich bin Künstler. Die mussten davon leben. So, natürlich ist es auch heute so, dass teilweise auch wirklich welche, aber diese Vorstellung davon hat sich einfach so komplett gewandelt. Ja, und die mussten halt wirklich hart Krücken sozusagen. Die mussten wirklich, also die ganzen Kirchengemälde, die ja wirklich von Hand gemalt wurden, es ist Wahnsinn. Aber die mussten das eben machen, um ihr Brot zu verdienen. Ja, und heute ist es ja nun oftmals so, dass Kunst eben da nicht ganz so dann ist. Ja, es gibt sehr, sehr viele große Künstler, aber es gibt natürlich super, super viele kleine Künstler, also viel mehr kleine Künstler als große Künstler, logischerweise. Und Ja.
Was von Disziplin gesprochen. Das haben wir an einigen Stellen jetzt schon gehört von Leuten, die selber auch handwerklich, künstlerisch tätig sind und einer unternehmerischen Tätigkeit auch nachgehen. Dass sie sagen, okay, also eine der größten Qualitäten, die ich als Unternehmerin aus dem künstlerischen Bereich mitnehme, ist eigentlich die Disziplin. Warum ist das so?
Weil Disziplin einfach, finde ich, eine allgegenwärtige Grundlage ist, die man eben gerade im Unternehmertum zum Beispiel auch gerade braucht. Und aber auch genauso in der Kunst. Und weil es ist halt die Basis. Es ist die Basis dafür, dass du dich jeden Tag hinsetzt und übst. Es ist aber auch die Basis dafür, dass du dich jeden Tag auch mit deinem Business beschäftigst und eben dir immer neue Wege überlegst. Und das ist ja eben der Ansatz, was man bei diesem Konstrukt der Selbstständigkeit des Unternehmertums, du hast alle Freiheiten sozusagen. Du bist nicht an Hierarchien gebunden. Du kannst halt sehr kreativ auch sein, wo wir wieder beim Punkt Kreativität sind. Aber du hast natürlich auch eine größere Fallhöhe, weil wenn du eben heute zu Hause bleibst und nichts machst, dann hast du auch keinen Arbeitgeber, der dir konstant dein Geld zahlt, sondern im Endeffekt bist du selber dafür verantwortlich und da brauchst du ein gewisses Maß an Disziplin.
Und wo kommt die Disziplin her?
Die Disziplin kommt im Endeffekt aus dem Why, aus der intrinsischen Motivation, dass du jeden Morgen aufstehst oder jetzt nicht jeden Morgen, aber schon einige Morgen und einfach weißt, okay, also ich weiß, warum ich aufstehe, ich weiß, wofür ich es mache, ich habe einen Mehrwert, den ich erbringe. Ich bin mit meiner Leistung nicht unmittelbar substituierbar, sondern ich kann Menschen mit meiner Arbeit helfen. Mhm. Und auch das kann man auf die Kunst projizieren. Du hilfst natürlich auch Menschen, die sich in deinen Bildern, mit deinen Bildern identifizieren können, die sich mit deiner Aussage identifizieren können, die denen du Mut gibst, kreativ zu sein. Und das ist genauso eben auch auf Unternehmerebene.
Dieser Mehrwert, also im übertragenen Sinne, von dem du gerade gesprochen hast, erschließt er sich für dich, also der Mehrwert für dich, aus dem Mehrwert, den du durch deine Künstlertätigkeit den anderen gibst mit deinen Bildern? Oder ist das auch das Malen an sich?
Im Endeffekt sowohl als auch. Es ist sowohl der Mehrwert für mich selbst, um mich selbst eben mit meiner Leidenschaft nachzugehen, um mich selber zu verwirklichen. Und es ist natürlich eben auch der Mehrwert, dass ich Menschen damit Perspektiven gebe, dass Menschen sich damit identifizieren können, dass Menschen sich daran erfreuen können. Und das ist genauso wichtig. Ja. Ja.
Du hast ja beschrieben, was Unternehmer von den alten Meistern lernen können, was sie auch von Künstlern lernen können im ganz allgemeinen Sinne. Du hast auch gesagt, was du als Künstler von den alten Meistern lernst. Was können wir als Betrachter von den alten Meistern lernen?
Auch sehr viel auf jeden Fall. Ich denke, sehr viel. Es sind im Endeffekt, die Bilder sind ja auch sehr viel Zeitzeugnisse. Mhm. Ne? Also gerade bei den alten Meistern, es gab keine Fotografie. Genau. Dementsprechend wurde viel gemalt. Also können wir allein schon durchs Betrachten sehr viel mitnehmen. Wie war die Gesellschaft damals? Ja? Wie haben die Menschen gelebt? Was waren aber auch die Schönheitsideale? Ja, und das sind so verschiedene Aspekte, abgesehen davon jetzt vom künstlerischen Aspekt, jetzt dieses Kompositorische, ja, das Gespür für Farben, für Harmonie, Bildharmonien, für Spannung in einem Bild zu erzeugen, für, ja, goldener Schnitt, silberner Schnitt, also für sehr viele Sachen, wenn man eben, und das ist, finde ich, der Hauptpunkt, wenn man es sieht. Und dieses Sehen lernen ist, finde ich, essentiell, weil im Endeffekt, wir können, also viele Menschen können sehen, aber sie sehen nicht. Mhm. Und das ist, finde ich, was man auf viele Sachen projizieren kann. Ja, und ja.
Du meinst, wir schauen.
Wir schauen, aber sehen nicht. Ja, ja. Also angenommen, wir reden mit Menschen, wir sehen sie, aber wir sehen sie nicht. Ja, ja, ja. Also wir sehen sie an, aber wir sehen sie den Menschen nicht. Und dieses den Menschen sehen, die Menschen sehen, das geht, finde ich, auch ganz oft verloren, weil man sich auch oftmals gar nicht mehr die Zeit nimmt. Das ist halt sehr oberflächlich, sehr kurzlebig, sehr schnelllebig. Ja. Und das ist schade und das, finde ich, sollte viel mehr einfach, aber es ist ein Prozess. Es ist ein Prozess und
ja. Also die Sinne wieder zu schärfen.
Auf jeden Fall, na klar.
Ist das bei dir als Künstler, es sind ja ganz viele Sinne, die angesprochen werden, selbst der Geruchssinn durch die Farbe, die du hast, das Taktile, das Sehen. Welcher Sinn ist bei dir eigentlich der, der dich als erstes triggert zum Kunstwerk hin?
Also natürlich steht das Visuelle sehr im Fokus. Man muss sein Werk ja betrachten und muss es erstmal sich das überlegen, wie baut man es auf. Der Geruch wird erst dann spannend, wenn das ganze Atelier nach Farbe riecht und man erstmal kurz rausgehen muss und lüften muss. Aber ja, es ist halt aber auch sehr viel die Empfindung, also das Fühlen, was ja jetzt nicht per se einen Sinn ist, aber es kommt mehr von einem heraus, von innen heraus.
Also meinst halt Fühlen im Sinne vom emotionalen Aspekt,
ja,
nicht
genau.
Im Sinne vom Taktilen.
Genau, okay. Zum Beispiel auf das Künstlerleben bezogen, natürlich eben auch, wie du meintest, das Taktile. Es ist natürlich auch wichtig, mit seinen Materialien vertraut zu sein. Mhm. Also wenn man den Pinsel in der Hand hat, das ist halt, ich male auch so gefühlt auch immer nur mit den drei gleichen Pinseln, und wenn die halt einfach durchgemalt sind, dann bin ich auch immer total traurig, weil ich muss ja erstmal wieder neue finden, und wenn man die dann nicht wieder nachkaufen kann, dann, also es muss halt wirklich gut in der Hand liegen. Es ist ja im Endeffekt, es ist ja auch mein Werkzeug, mit dem ich arbeiten muss. Genauso wie eben ein Tennisprofi auch ein gutes Material braucht. Ja, oder wenn ich Tischtennis spiele, brauche ich auch einen guten Tischtennisschläger. Mhm. Also ich kann nicht einfach einen Kaufhausschläger nehmen. So, das ist halt wirklich auch essentiell, dass die Grundlage ist, dass man seiner Leidenschaft auch richtig nachkommen kann, um auch volle Potenziale zu entfalten.
Was inspiriert dich dazu, ein Bild zu malen?
Die Inspiration ist ganz vielfältig. Es ist natürlich zum Teil eben manchmal eben auch Bilder, die ich in Ausstellungen sehe, die mich dann irgendwie reizen, wo ich dann sage, okay, der hat das so interpretiert. Oh, ich sehe es eigentlich ganz anders so. Es ist natürlich auch viel die Arbeit mit meinem Meister, also mit Olaf. Das inspiriert mich auch sehr, muss ich sagen. Und allein schon, wenn ich jetzt das so Revue passieren lasse, ich arbeite jetzt mit Olaf ein Jahr zusammen oder sind doch jetzt ein Jahr sozusagen auch befreundet. Und diesen Prozess zu sehen, rückblickend, das ist Wahnsinn. Also Bilder, die ich jetzt vor einem Jahr gemalt hätte, würde ich jetzt gar nicht mehr so malen, weil ich einfach diesen Prozess, der wurde einfach so stark beschleunigt, das macht total Spaß, diese Arbeit. Und auch dieses Interesse für diese Kunstgeschichte und die ganzen Kunstbücher. Also ich habe mittlerweile jetzt zu Hause eine Bibliothek mit 600, 700, 800 Kunstbüchern, und das ist wirklich nicht übertrieben. Also das steht alles wirklich sehr voll, aber es ist schön. Du stehst morgens auf und gehst an dein Bücherregal und hast eben einfach, du kannst dann in Welten eintauchen.
Richtig. Das ist auch dieser schöne Gedanke von Umberto Eco, den du mir mal geschickt hattest, Alessandro, der sagt, dass Bücher nicht zum Konsum da sind, sondern wirklich, um sich eine Welt zu erschließen, und dass Menschen, die also Bücher nur kaufen, dem Gedanken, ja, ich muss das ja jetzt lesen, sofort, wenn ich es kaufe, das ist nicht die Idee eines Buches. Also ich glaube, insofern, ne, man kauft sich auch etwas, um vielleicht später einmal darin zu schmökern, um sich inspirieren zu lassen, wie du sagst. Und die Begeisterung dafür kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja, es ist auch einfach schön, wirklich was Haptisches in der Hand zu haben. Mhm. Wirklich was irgendwie, womit man was auch lebt. Mhm. Ja, wenn was man einfach, wo man an den Schrank gehen kann, wo man dann eben sagen kann, okay, ach, heute suche ich jetzt einen französischen Impressionisten, ach, gucke ich mal bei Frankreich, ah, nehme ich den. So. Mhm. Und das ist so dieses. Ja, aber trotzdem finde ich, ist es auch wichtig, gerade eben bei Büchern, und das finde ich wahnsinnig schade, dass eben generell Bücher einfach zunehmend digitalisiert werden. Mhm. Also versteht mich nicht falsch, Digitalisierung ist sehr gut und wird auch gerade in Deutschland viel zu wenig einfach forciert, muss man sagen. Wir hinken ja da einfach stark zurück. Aber bei Büchern, finde ich, ist es was anderes. Und gerade eben auch bei Büchern ist es, finde ich, schön, wenn man gebrauchten Büchern einfach ein zweites Leben gibt. So, ich kaufe alle meine Bücher oder sehr, sehr viele gebraucht. So, ich hatte mit Alessandro vorhin schon kurz in der Pause gequatscht und ich hatte schon von meinem Lieblingsbuchladen erzählt, das ist in Potsdam einer, das ist die Bücher von Grube, keine Werbung an dieser Stelle. Da kostet einfach jedes Buch 3 Euro und das ist einfach, du gehst halt immer hin und es sind jeden Tag neue Bücher da und das ist so. Das sind keine 20 Euro, die du für ein neues Buch zahlen musst, sondern es kommt aus Haushaltsauflösungen, von Menschen, die sich davon trennen wollten, weil sie keine Verwendung mehr dafür haben, und man schenkt denen ein neues Leben. Mhm. Weil es gibt so viele tolle Bücher, die einfach nur auf dem Markt sind, und da muss man nicht immer neue Ressourcen verschwenden. Ja. Also dieser Nachhaltigkeitsgedanke sollte auch dort viel mehr forciert werden. Und das ist auch total spannend, wenn man dann teilweise, wenn ich dann so ein Buch da habe und da so reinschaue, und dann siehst du dann so verschiedene Widmungen, weil oftmals, gerade früher, war es ja sehr gängig, dass man eben ein Buch verschenkt hat und dann eben dazu dann vorne in quasi da auf die ersten Seiten dann eben noch was reingeschrieben hat, eine Widmung oder liebe Lieselotte, ich wünsche dir alles Liebe zum Geburtstag, bis bald, wenn wir uns wiedersehen, dein Harald. So, und das ist irgendwie auch spannend, dass diese, ja, das so dieses Leben von früher dann eben auch wieder so mitzubekommen und ja, eben mit dieser neuen Verwendung und diesem neuen Nutzen, das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Mhm.
Mir kam vorher ein Gedanke, als es auch eben um Bücher ging, dass man sie ja nicht unbedingt immer alle von A bis Z lesen muss oder vielleicht später, aber es ist einfach, ja, sagen wir mal, Gedankengut, was da ist und dass man auf sich einwirken lassen kann. Ich weiß nicht, vielleicht wirken Bücher sogar auf einen ein, nur wenn sie im Regal sind. Mhm. Bei Bildern findest du, um ein, es geht eher darum, auch ein Bild auf sich einwirken zu lassen, auch über eine gewisse Zeitspanne, also immer wieder, auch ohne es immer konkret anzuschauen oder anzusehen und jedes Detail erfassen zu wollen? Oder ist es auch etwas, was man oder was du dir als Maler vorher überlegst, wie muss das Bild angeschaut werden? Von der Nähe, von der Weite, muss das einwirken? Geht es um Details?
Das finde ich eine spannende Frage, weil die im Endeffekt sieht das ja auch jeder anders. Das ist ja sehr, also man kann es schlecht objektiv irgendwie sagen, dass ein Bild so gesehen werden muss. Natürlich, wenn ich es male, sehe ich es halt so. Aber ich habe es auch schon so oft erlebt, dass Menschen meine Bilder ganz anders gesehen haben oder interpretiert haben, als ich es gesehen habe. Und dieser Diskurs, dieses Spannende, dieses ins Gespräch kommen, dieses, was denkt der andere, was denke ich, so diese, und alles, was dazwischen passiert, das ist wirklich, und das macht die Kunst ja aus. Und natürlich gibt es Bilder, die funktionieren eher mit Fernwirkung. Und dann gibt es auch wieder Bilder, die man sich eher aus der Nähe anschauen muss, weil sie halt wirklich sehr klein und detailliert sind. Aber die Restriktion möchte ich gar nicht geben. Mhm. Meine Bilder sind im Endeffekt nur ein Angebot. Und was Menschen daraus machen, bleibt ihnen überlassen. Natürlich versuche ich darauf schon zu achten, dass es eben, das Bild muss mich auch emotional irgendwie mitnehmen. Es muss halt, das Bild muss mir was geben. Obwohl ich das auch, manche sagen ja auch immer, wenn zu einem Bild, hat was. Finde ich ganz schlimm, wenn Menschen sowas sagen, weil es einfach die Kunst total abwertet. Also wenn ich da 20, 30, 40 Stunden an einem Ölgemälde sitze und jemand dann sagt so, ja, hat was, dann denke ich mir auch so, ja, danke.
Ja gut, in Brandenburg ist das ja manchmal schon das höchste Lob, was man bekommt, nicht? Also.
Ja, das ist wohl wahr, aber trotzdem ist es auch eine Form der Wertschätzung und das ist ja eben auch das Schöne. Und auch wenn ein Mensch sagt, oh, das hat was, dann empfindet er ja vielleicht auch was, was er aber nicht so in Worte fassen kann. Und ja, und darauf kommt es doch im Endeffekt an, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man dieses Angebot macht. Das ist alles eine Einladung, man muss sie nicht annehmen. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich nicht für Kunst interessieren. Um Gottes Willen möchte ich die bekehren oder irgendwie. Aber es ist ein Angebot. Und wenn euch das gefällt, dann freue ich mich, dass ihr euch damit beschäftigt.
Insofern könnte man auch sagen, ja, wie ein Spiegel des Lebens oder der Lebensführung per se. Also wir schauen nach unserem eigenen Warum leben und bieten uns quasi unsere Gaben der Welt an. Und sie werden angenommen oder nicht angenommen von manchen Leuten und anderen schon.
Genau, genau. Und das ist natürlich auch immer ein Stück weit auch Ungewissheit, ne? Weil wenn ich ein Bild male, dann weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt vielen Menschen gefällt oder ob es der Masse entspricht, was, muss ich sagen, auch nicht meine Intention ist, weil würde ich diese Intention haben, dass es der Masse gefallen soll, würde ich mich nicht, also in meiner Kunst, in meinem Schaffen an alte Meister anlehnen und daran orientieren, weil ich meine, wenn man sich die Galerien heutzutage anschaut, es ist ja, die moderne zeitgenössische Kunst ist einfach anders. So. Und das ist aber, finde ich, was, da habe ich auch mit Olaf schon oft so darüber philosophiert und gequatscht, das ist schade, dass das einfach nicht mehr so diese Anerkennung hat, dass Menschen einfach anders konditioniert worden sind, Bilder zu sehen und eine andere Vorstellung haben von Kunst. Also teilweise wirklich sehr minimalistisch und mit wenig Handwerk Bilder, wo dann eben gesagt wird, ach, das ist Kunst. Und bei einem wirklich toll ausgearbeiteten Landschaftsbild ist es halt, oh ja, sieht so aus wie bei Oman. So. Und natürlich hat alles irgendwo seine Zeit, aber ich bin fest davon überzeugt, dass auch diese Zeit wiederkommt. Weil das natürlich auch sehr viel mit einer Sättigung des Marktes zu tun hat. Wenn alle nur noch wirklich sehr abstrakt und minimalistisch und ach ja, das ist Kunst, und dann geht natürlich das Handwerk verloren. Aber wenn Menschen dieses Handwerk beherrschen, wird es immer wieder eine Rückbesinnung darauf geben, weil das ist im Endeffekt das, was Bestand hat. Mhm. Eine gute Bildkomposition, tolle Farben, konsistente Farben in sich, die Stimmung vermitteln, die den Betrachter in eine Welt entführen. Und das ist das, was, finde ich, Kunst ausmacht. Das Träumen.
Also quasi, du zeigst dann den Betrachtenden die Welt, die du um dich herum siehst, aus deinen Augen.
Genau, natürlich, mit meinen Augen. Und es ist aber auch völlig fair, wenn jemand anders das mit anderen Augen sieht. Mhm. Und da freue ich mich auch darüber, wenn auch da ein Diskurs zustande kommt. Wenn jemand sagt, oh ja gut, bei dem Bild, ja, hätte ich anders gemacht oder so. Und dann sage ich, hey, okay, ich bin da auch nicht so, dass ich jetzt sage, oh, du hast Unrecht oder du bist kein Maler, du kennst dich damit nicht aus, von dir nehme ich keine Kritik an. Ich bin immer für Kritik offen und natürlich ist es so, manchmal nimmt man Kritik ernster, manchmal weniger ernst, aber man sollte immer für diesen Diskurs bereit sein. Mhm. Und das ist, finde ich, auch entscheidend, dass man nicht auf diesem jetzigen Stand, wo man ist, so stehen bleibt und diese Stagnation ist einfach, also Stillstand ist da einfach Rückschritt. Mhm. Und man muss sich immer weiterentwickeln und auch durch Menschen, die vielleicht jetzt keine Kunst studiert haben oder keine Galeristen sind oder müssen sie auch gar nicht sein, aber die können dir wertvollen Input geben und im Endeffekt kann man von jedem Menschen lernen. Man muss eben nur dafür offen sein.
Absolut. Du setzt dich ja sehr viel mit deiner eigenen Kunst auseinander, sehr viel auch mit der Kunst der anderen. Was ist deiner Ansicht nach die Rolle von Künstlern heutzutage?
Also ich finde, Künstler haben auf jeden Fall einen Auftrag. Der Auftrag sollte eben nicht sein, ich male nur schöne Bilder. So, das ist zu einfach. Der Auftrag ist, Menschen zu begeistern, Menschen mitzunehmen, Menschen aber genauso, so sehe ich das zumindest, eben aber auch zu motivieren, selber auch kreativ zu werden. Mhm. Ich finde es schade, wenn sehr viele Künstler so dieses unnahbare Image haben. Dieses, oh, das ist ein Künstler, oh, Hilfe. Hm. Sondern es geht ja mehr darum, hey, das ist auch ein Mensch und der macht Kunst und dem macht das Spaß. Mhm. Und hey, warum nicht? Probier es doch auch mal aus. Mhm. Und natürlich bei einigen Werken ist es natürlich auch der gesellschaftliche Auftrag, insofern auch politischer Natur, weil Kunst darf genauso auch politisch sein. Aber Kunst muss nicht immer politisch sein. Also ein gutes Bild muss jetzt nicht politisch, also wenn man sich jetzt, weiß ich nicht, eine Landschaft von Liebermann anschaut oder die Heuschober von Monet, dann die waren jetzt, glaube ich, nicht so politisch. So, und auch wenn der Fenchel im Hintergrund malerisch ist, ist er vielleicht nicht wirklich politisch. Muss er auch gar nicht sein. Es ist auch.
Er hat auf jeden Fall was.
Danke. Freue ich mich.
Dir ist es also wichtig, wenn ich das richtig verstehe, etwas aus deiner konkreten Realität zu malen. Also sei es eine Landschaft, einen Menschen, nicht was Abstraktes. Oder würdest du auch was Abstraktes malen?
Naja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt so meinen Stil in Anführungsstrichen beschreiben müsste, ich versuche mich natürlich eher an realistischen Sachen zu orientieren. Also es ist schon, ich versuche Realismus anzustreben, aber nicht Fotorealismus. Ich finde, es ist eine Mischung eben aus, du erkennst deutlich, was es ist, aber auch einer handwerklich konsistenten, soliden, überzeugenden Umsetzung, aber trotzdem eben auch diesen Touch des Unperfekten, das hat ein Mensch gemacht. Ja, manchmal auch ein Fehler. Da kann auch mal ein Fehler im Bild sein. Also Fehler sozusagen, ich meine, ne, wenn man jetzt so sagt, es ist Kunst, alles ist Kunst, klar. Aber natürlich gibt es manchmal, bei manchen Bildern gibt es einfach technisch gesehen, wenn man eben das so betrachtet, gibt es Fehler. Mhm. So. Und das ist auch völlig okay. Weil die Fehler passieren ja einmal, zweimal, aber dann natürlich später nicht mehr. So, und manchmal ist es aber auch so, dass so ein Fehler aber auch toll ist, weil so ein Fehler, es macht das Bild auch menschlich. Also genauso wie Makel uns Menschen menschlich machen. Mhm. Und es muss nicht immer perfekt sein. Und meistens ist die Perfektion auch gar nicht das Anstrebenswerte, mhm. sondern es ist das, dass du das, was du fühlst, was du ausdrücken möchtest, dass das in deinem Duktus einfach rüberkommt. Mhm. Und so berührst du Menschen und so holst du auch Menschen ab, denke ich.
Mhm. Ja. Und was möchtest du ausdrücken?
Ja, das kann man so schwer in Worte fassen, oder, weil es natürlich, ich meine, was möchte ich ausdrücken? Ich möchte natürlich in erster Linie meiner Leidenschaft nachgehen und bei dem, was ich mache, dass es mich erfüllt. So, ich sitze teilweise nächtelang an Bildern und kann auch gar nicht aufhören zu malen, weil es mich einfach so fesselt. Und ja, da ist es dann halt schwierig zu sagen, um eben bei dem malerischen Fenchel zu bleiben jetzt, was will ich damit ausdrücken? Also es ist halt, ich möchte natürlich auch ein schönes Bild malen und möchte aber auch eine technisch gute Umsetzung machen und möchte ja auch das Handwerk mich dort stetig verbessern. So, was jetzt nicht heißt, dass ich nur ein Bild male, weil es schön aussehen soll oder so. Natürlich gibt es auch einige Bilder oder viele Bilder auch, wo ich auch eine Aussage dabei habe oder wo ich eine Stimmung transportieren möchte. Gerade eben bei Landschaften, da geht es halt um meine Impressionen, so wie bei den Impressionisten damals, ja, dass sie eben, sie haben diese Landschaft, zum Beispiel male ich viel auch von Ahrenshoop, weil ich dort mit meinen Eltern wirklich jahrelang, also bestimmt schon 20 Jahre immer an die Ostsee gefahren sind und das war immer unser Sommerurlaub, das war immer total toll da, ich verbinde da sehr viel damit und das ist was, was mich dann da an dem Punkt, was ich damit ausdrücken möchte. Ich möchte den Betrachter, den Rezipienten in die Rolle versetzen. Guck mal, das ist so, wie ich das gesehen habe damals am Strand. Und der verbindet dann aber damit was ganz anderes. Vielleicht, weil es ihn an den, übertrieben gesagt, an den letzten Malle-Urlaub erinnert. So, weil er sagt, oh, da war ja auch am Strand. Und, aber trotzdem hat es ja irgendwie eine Verbindung. Ja. Und das ist dann, das ist völlig okay. Es muss ihn ja nicht an meine Situation erinnern, weil die ist ja auch im Endeffekt ja auch als Maler die, auch dann irgendwo intim. Ja, man schreibt ja nicht unter jedes Bild, ach, das verbinde ich jetzt mit der Situation und da habe ich das mit dem gemacht oder mit der da irgendwas da ein Date hatte oder so. Das ist ja nicht so. Also, und das ist dann meine kleine Geschichte sozusagen, die aber nicht jeder kennen muss. Und ich möchte ja auch also Menschen dazu anregen, dass sie ihre eigenen Gedanken spielen lassen, dass sie eben ihre eigenen Situationen und Geschichten damit auch sich identifizieren können und einfach das auf sich projizieren. Und manche machen es halt nicht und das ist halt auch nicht schlimm. Es ist ja, wie gesagt, nur ein Angebot.
Das heißt, dein Subtext ist ja auch eine Hilfe für dich, um dich quasi beim Malen zu anzutreiben und zu zeigen, wie du weitermalen musst? Oder gibt dir das vielleicht auch so ein Signal, ah, jetzt ist das Bild fertig, weil es sich jetzt in dem Sinne gut für mich anfühlt?
Es ist natürlich die intrinsische Motivation, die in mir drin ist, die einfach sagt, ich muss einfach malen, um zu sein. Es klingt so blöd und es hört sich vielleicht auch übertrieben an, aber ich brauche das einfach. Es ist wirklich für mich was, was mich erfüllt und wenn ich nicht male, geht es mir auch nicht gut. Und das ist mir schon wichtig und natürlich ist eben diese intrinsische Motivation da, was mich aber auch sehr viel motiviert, ist zum Beispiel eben aber auch meine Mama oder meine Oma. So, da ist es zum Beispiel oft so, wenn ich dann ein Bild gemalt habe oder so, dann schicke ich meiner Oma oder meiner Mama das dann immer bei WhatsApp und die gucken sich das dann immer so an und da die ja beide ja auch sehr künstlerisch versiert sind, würde ich sagen, auch wenn sie selber jetzt nicht viel malen, also meine Oma früher ja, jetzt mittlerweile leider nicht mehr so viel. Und die geben mir dann auch immer Input und sagen dann, ach Mensch, meine Oma dann immer, Mensch, mein Jungele, das ist aber ein tolles Bild geworden. Und, oder guck mal, ach da, hier hast du aber bei dem Strand oder bei den Wellen, arbeite man da nochmal nach. Und das ist aber was irgendwie auch so schön ist, weil das halt einfach bei denen auch Emotionen weckt. Und eben nicht diese typischen Emotionen, wie jetzt so das nach dem Motto, dass Eltern immer sagen, was ihre Kinder machen, auch das ist aber toll geworden, sondern dass sie sich aber auch kritisch damit auseinandersetzen. Ja. Und das ist auch einfach eine starke Motivation für mich. Klar. Ja, im Endeffekt kommt halt sehr viel von meiner Oma da und meinem Opa auch, der jetzt schon tot ist, aber die haben mir sehr viel da mitgegeben. Und genauso meine Mama auch und mein Papa aber auch genauso. Ja, auch wenn mein Papa jetzt, sage ich mal, nicht so viel mit Kunst am Hut hat, aber das ist also einer der Menschen, die mich am meisten unterstützen in dem, was ich mache und das einfach auch sehen und auch anerkennen. Und ja, und zum Beispiel, das ist auch eine kleine Geschichte dazu. Mein Papa hat auch viele Tattoos und es gibt auch einige Bilder, die ich gemalt habe, die sich hat tätowieren lassen. So, und das ist so, da denke ich mir auch so, okay, cool,
mehr krass. Identifikation geht.
Ja, wirklich. Also, und ja, das ist irgendwie, es ist natürlich eine schöne Wertschätzung. Ja.
Absolut.
Genau, natürlich sind es dann nicht die nackten Frauen, die tätowiert wurden, die ich dann gemalt habe, sondern es sind dann natürlich eher so Landschaften gewesen oder ein Porträt oder irgendwie was.
Der Fenchel.
Oder der Fenchel. Gut, der Fenchel ist es noch nicht. Mal gucken. Also Papa, wenn du das hörst, nicht bitte auch noch den Fenchel. Ja.
Du hast darüber gesprochen, was du mit deiner Kunst ausdrücken möchtest. Du hast auch darüber gesprochen, was dich zur Kunst bringt, also was dich inspiriert. Über den Prozess selbst nochmal gesprochen, hast du gerade gesagt, dass du manchmal nächtelang durchmalst, weil es dich so fesselt. Was genau fesselt dich in dem Moment?
Es ist, auch das ist schwer in Worte zu fassen, so, weil ich versuche mir auch immer vorzustellen, was ist, wenn man jetzt diesen Podcast so hört und dann, wie muss das klingen, wenn man, wenn jetzt jemand darüber redet und sagt, dass er nächtelang durchmalt, dann denkst du dir auch, oh, der hat ja eine Macke. Aber es ist wirklich, es ist wie so ein Wahn irgendwie auch. Ich kann dann auch nicht aufhören. Und es ist dann so dieser Antrieb, dass ich mir so denke, oh nee, ey, wie sieht denn jetzt der Himmel aus? Ey, Posmeck, jetzt musst du aber da nochmal ran. So, und dann ist es schon wieder um drei, so nach dem Motto. Geht natürlich auch nur, wenn du den nächsten Tag keinen vollen Terminkalender hast, weil ansonsten ist es dann auch wieder schwierig. Aber ja, und es ist natürlich irgendwo auch der Antrieb der vermeintlichen Perfektion, auch wenn es die nicht gibt, aber ich möchte ja trotzdem, wie ich mir ein Bild vorstelle, möchte ich es auch umsetzen und ich möchte immer 100% geben. So. Und deswegen ist es auch schwierig, weil du meinst ja vorhin auch, Alessandro, welche Bilder, wann ist ein Bild fertig oder wenn ein Bild fertig ist. Es ist schwierig zu sagen, wann ist ein Bild fertig. Also für mich sind viele Bilder, die ich erstmal jetzt hingestellt habe und die sind jetzt erstmal für den Moment fertig, aber sie sind nicht fertig, weil vielleicht, solange die zumindest jetzt hier im Atelier stehen, vielleicht sehe ich das in 3, 4, 5 Monaten nochmal anders und sagt dann, oh, das Auge, da habe ich jetzt ein bisschen, das hängt ein bisschen, hat ein kleines Matschauge. Na gut, dann muss ich nochmal ran. Dann möchte ich das nochmal ein bisschen präzisieren, da möchte ich nochmal nachschärfen. Und da kommt man wieder dazu, Kunst ist ein Prozess. Die Malerei ist ein Prozess. Ich entwickle mich. Gut, die Bilder bleiben so, die entwickeln sich nicht von alleine, aber wenn ich sie halt wieder anfasse und dann wieder dann was Neues dazu setze, dann entwickeln sich die auch. Und das ist dieses Spannende, diese Reise, dieses. Und es sind im Endeffekt ja auch alles nur Momentaufnahmen. Ne? Und ja, außer jetzt zum Beispiel, wenn man Bilder verkauft natürlich, ne, wenn jetzt so, dann muss man schon an einem Punkt sein, wo man sagt, okay, bin ich fein damit, das ist eine solide Arbeit. So. Ja, und ja.
Ich schaue gerade deine Bilder an und du sprachst gerade von eben, ich bin damit fertig erstmal, aber die Bilder sind wahrscheinlich noch nicht fertig. Also oder nimmst du deine Zufriedenheit auch aus der Fertigstellung des Bildes, aus dem handwerklichen Aspekt, dass Details in deiner Matrix sozusagen passen? Oder geht es eher auch um die Gesamtwirkung, die das Bild auf dich hat, ob sie den Subtext, also die Geschichten, die du ja beim Malen erzählt hattest, die Stimmungen, die Erinnerungen, ob das für dich transportiert?
Ja, sowohl als auch. Also ich muss sagen, natürlich erfüllt es mich irgendwie, wenn ich sagen kann, ein Bild ist fertig. Oder ich habe das umsetzen können, was ich mir vorgestellt habe. Aber natürlich weiß ich eben auch, dass es mir oft nicht so gut gelingt. Und auch selbst dieser, ja, Olaf sagt manchmal eben ein bisschen dilettantisch, aber auch das gehört dazu. Auch das ist eben dieser Prozess, das ist diese Reise. Und natürlich bin ich nicht perfekt, weder als Mensch noch als Maler, möchte ich auch gar nicht sein. Es ist, aber ich versuche immer, das Beste irgendwie aus mir rauszuholen und manchmal sogar das, oder eigentlich immer auch das Allerbeste. So, und ja, das freut mich dann natürlich, wenn ich mir ein Bild so umsetzen konnte, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber manchmal, also ich denke auch, ich lerne teilweise mehr bei den Bildern, wo ich auch wirklich lange dran sitze und wirklich auch echt unzufrieden bin und mir so denke, ey, Posmeck, was hast du da gemacht? So, und dann wird der Ehrgeiz geweckt. Dann kommt das halt so, oh, nee, das kannst du besser. Und jetzt setzt du dich erstmal hin und studierst erstmal 5 Tage nur Kunstgeschichte, jetzt den Stil, den du da jetzt gerade, guckst du dir halt nur ein Kornfeld an. Wie wird ein Kornfeld gemalt? Wie fällt das Licht? Wie ist der Schatten? Wie ist die Pinselführung? Also wie kriegst du das als konsistentes, gutes Bild hin, dass es eben wirklich stimmig ist? Und das gehört genauso dazu.
Dann kommen auch wieder Disziplin und Leidenschaft, die das sozusagen tragen. Jetzt ist das Bild fertig, dann kommt ja manchmal noch so etwas wie ein Rahmen drumherum.
Ja.
Und dazu schreibst du, ein Rahmen ist mehr als nur eine Zierde, er ist ein Statement, ein Echo der Zeit, das die Wirkung eines Bildes entscheidend prägt. Die Wahl des richtigen Rahmens ist ein essentieller Bestandteil der Malerei, da er in Korrespondenz mit dem Werk steht und dessen Wirkung unterstreicht. Inwiefern beeinflusst der Rahmen die Wirkung eines Bildes auf die Betrachtenden?
Also schon unmittelbar, würde ich sagen. Also, weil ein gut gewählter Rahmen kann ein Bild viel, viel spannender und interessanter und besser machen. Aber ein schlecht gewählter Rahmen kann ein Bild auch massiv abwerten. Und das ist, finde ich, auch wichtig, gerade eben bei Ausstellungen, dass man dort eben auch diese Extrameile geht und sich auch wirklich diese Mühe macht, Bilder auch passend zu rahmen. Weil es ist ja trotzdem auch wieder irgendwo ein Werk, ein Handwerk. Und man möchte ja da eben auch für den Betrachter das Optimum rausholen. Und wenn ich eben sehe, okay, na gut, jetzt mit der Leinwand so, das ist oftmals so ein Rahmen verhilft eben auch Menschen, das Objekt klarer zu sehen. Mhm. Und das kann, wie du jetzt zum Beispiel meintest, mit der direkten Korrespondenz, ein sehr alter, güldener Rahmen kann eben auch ein altes Motiv gut ergänzen. Genauso kann er aber auch im Spannungsverhältnis zu einem sehr abstrakten, modernen Stil passen. Mhm. Dass da einfach diese Spannung einfach da ist. So. Und das kann, ja, muss man dann eben aber auch im Einzelnen schauen, gerade eben, wenn es dahin geht, wenn ein Bild jetzt eben bei einem Kunden oder beziehungsweise bei einem Käufer hängt oder in einer Privatsammlung ist, dann muss es aber auch an einem guten Ort hängen. Mhm. Also der Rahmen muss auch in Korrespondenz zu seiner Umwelt stehen. Ne? Weil das Auge ist natürlich, du kannst jetzt in knallroten Raum jetzt noch einen roten Rahmen zu hängen. Also kann natürlich auch ein bewusstes Stilmittel sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es untergeht, ist doch eher größer. Also es muss immer irgendwie in Korrespondenz mit der Umwelt sein und mit der mittelbaren und mit der unmittelbaren.
Und nach welchen Kriterien wählst du deine Rahmen aus?
Also oftmals muss ich sagen, danach, was ich teilweise auch für Bilder auf Flohmärkten oder so bekomme. Mhm. Weil, also ich mache das zum Beispiel so, dass ich eben wirklich so alte Bilder eben in so güldenen Rahmen zum Beispiel direkt auf dem Flohmarkt kaufe für 10, 15 Euro oder so. Und dann habe ich eben gleich diese Malplatte passend zum Rahmen, die ich dann übermale und dann mein Werk daran anpasse. Mhm. Ich wähle die Rahmen daher eben so aus wie nach der Verfügbarkeit, weil ich habe natürlich auch nicht alle Rahmen auf Lager. Und manchmal ist es auch andersrum, dass ich mir einen Rahmen sehe und mir so denke, so ein Bild würde cool daran kommen oder würde mich ansprechen, also würde irgendwie einen Reiz haben und dann mache ich das auch andersrum. Also es ist mal so, das kann man pauschal nicht sagen. Aber es ist trotzdem immer wichtig, dass ein Rahmen eben in Verbindung auch mit dem Bild steht, weil es bildet auch eine Einheit und es muss auch einfach ein konsistentes Gesamtbild abgeben. Mhm.
Ich möchte, dass meine Kunst einen Dialog eröffnet, schreibst du auf deiner Webseite. Ein Dialog über die Unterschiede, die uns trennen und die Gemeinsamkeiten, die uns verbinden. Diversität ist mehr als nur ein Buzzword. Sie muss aktiv gefordert und gefördert werden. Warum ist es wichtig, dass Diversität von Künstlern und Galeristen gefördert wird?
Es ist insofern sehr wichtig, weil Kunst unsere Gesellschaft auch widerspiegelt und sie ist auch ein Stück weit ein Abbild dessen. Was gesellschaftlich gefördert werden muss, auf jeden Fall, ist eben auch Diversität und genauso eben auch in der Kunst. Und das muss einfach in direkter, ja, das ist halt einfach auch eine Wechselwirkung, muss man sagen. Und Diversität ist eben Vielfältigkeit, das ist keine Grenzen setzen, es ist Menschen die Möglichkeit geben, zu sein, wie sie sein wollen. Und so muss, denke ich, das auch ein Stück weit mit der Kunst sein. Und zum einen mit der Kunst, aber auch mit den Künstlern, die dahinter stehen. So, also es ist, ich finde das wirklich sehr wichtig, aber auch gesellschaftlich, wo man eben wieder dann zu diesem gesellschaftlichen Mehrwert kommt. Also es ist zum Beispiel auch so, dass ich glaube jetzt seit knapp einem Jahr bin ich in Berlin in einem Verein, in einem Pride-Art-Verein. Die sitzen in Lichterfelde und haben dort, das ist eigentlich ziemlich cool, das ist so ein historisches Gebäude, in dem die da sitzen. Das ist so ein ehemaliges Frauengefängnis. Und dort, müsst ihr euch vorstellen, hat jeder Künstler so seine eigene Zelle, wo er drin arbeiten kann. Und für Ausstellungen werden dann eben so die Zellen geöffnet. Mhm. Und das ist einfach ein total tolles Konzept, was ich auch super gerne unterstütze, gerade jetzt in der konzeptionellen Arbeit oder eben auch im Marketing, dass ich da versuche, da eben zum Beispiel Ausstellungskataloge da mit denen zu gestalten, beziehungsweise ich gestalte die und mit den ganzen Bildern, die halt eingesendet wurden von den Ausstellungen, also für die jeweilige Ausstellung. Und das ist, finde ich, auch total spannend und erfüllend, auch was man dort für Menschen auch kennenlernt. Mhm. Also das sind Menschen, die liebsten Menschen sind, die ich sonst aber höchstwahrscheinlich in einem anderen Kontext gar nicht, weil es diese Schnittstellen gar nicht so gegeben hätte. Aber die Kunst ist das, was vereint. Und das sollte gesellschaftlich viel mehr forciert werden, weil Kunst verbindet uns alle viel mehr, als wir vielleicht auch denken. Ja.
Sollte das Publikum dann auch diverser werden, um, wie du das ganz am Anfang sagtest, den Zugang zur Kunst zu verbessern?
Das Publikum sollte insofern diverser werden. Naja, das ist. Ich finde, Kunst sollte einfach generell Menschen erreichen. Hm. Wenn es dann die Folge hat, dass Kunst, also dass das Publikum dadurch diverser wird, ist es natürlich schön. Jeder Mensch, der sich für Kunst interessiert, ist ein Zugewinn für die Kunst. Ja, und auch für die Gesellschaft ist es auch einfach ein Zugewinn. Daher finde ich, sollte die Kunst einfach menschlicher werden, genauso wie aber auch die Gesellschaft menschlicher werden sollte.
Mit Diversität meinst du also sowas wie Authentizität, also dass jeder Mensch sich frei fühlen sollte oder im besten Fall sich einfach frei fühlt, er oder sie selber zu sein, und dadurch entsteht Diversität.
Genau.
Weil also, wir alle einfach uns selber sind.
Richtig. Also jeder sollte einfach die reelle Chance bekommen, sich frei zu entfalten. Weil es ist natürlich so, dass gerade wenn man sich beruflich frei entfalten will, ist es immer noch ein Privileg. Ja, weil Bildung ist ein Privileg. Ja, wirklich das machen zu können beruflich, was man möchte, ist ein Privileg. Es gibt deutlich mehr Menschen, die morgens aufstehen und keinen Bock auf die Arbeit haben, weil sie sagen, ey, ich habe keine Lust an der Kasse zu sitzen, aber ich muss es machen, weil ich eine Familie zu Hause annähern muss. Weil meine Kinder sonst nicht, also nur Toastbrot essen können jeden Tag. Und das ist ja, das ist dieser innere Antrieb. Und ja.
Warum stehst du morgens auf?
Ja, oftmals, weil ich es muss. Nee, weil ich eben den Sinn auch hinter meiner Arbeit sehe. Sei es jetzt eben in der Bildung im Sinne des Masters, sei es eben in der Agenturarbeit, sei es eben in der Malerei. So, das ist, ja, das ist halt mein Why. Aber genauso weiß ich auch, dass es sehr privilegiert ist, dieses Why so haben zu dürfen. Weil natürlich wünscht sich jeder Mensch intrinsisch dieses Why. Aber nicht jeder Mensch hat es, weil dass du dieses Why hast, bedeutet ja erstmal, dass du das gefunden hast und dass du diesen Prozess erstmal anstoßen konntest, sei es jetzt von den Kapazitäten physisch, aber auch psychisch. Nicht jeder Mensch ist ja wirklich auch in der Lage, sich objektiv, oder was heißt objektiv, aber zumindest zu reflektieren. Das ist eine, ja, ein Geschenk sozusagen, was man irgendwie, klar, was man sich irgendwo auch aneignen muss, ja, was auch Arbeit ist, was aber auch viel eben mit der Erziehung, mit dem sozialen Umfeld zu tun hat. Und das ist nicht selbstverständlich. Und auch so ein Gespräch, wie wir es jetzt hier führen können, so manche Menschen können das auch so gar nicht führen, weil sie eben gar nicht diese Ressourcen haben, sich damit auseinanderzusetzen, weil eben ganz andere Sachen essentiell sind. Eben Geld verdienen, eben davon zu leben. So, natürlich ist es bei uns allen natürlich auch wichtig, davon zu leben, ja, aber das ist ja nicht dann der Hauptgrund. Also der Hauptgrund ist ja, wir machen es, weil es uns intrinsisch motiviert, weil wir dahinter stehen. Aber wie gesagt, das ist ein Privileg und das vergessen eben viele. Ja.
Stell dir vor, lieber Malte, es kommt eine gute Fee in dein Atelier und sagt dir, du hast einen Wunsch frei. Was wäre dieser?
Also ich glaube, das ist jetzt eine gemeine Frage, ne? Das muss man, muss ich erstmal kurz überlegen. Du musst die Fee nochmal kurz warten. Ja, natürlich eben Gesundheit für meine Liebsten und mich. So, das ist die Grundlage für alles. Aber ja, es ist jetzt halt auch eine sehr romantische Antwort, ne? Ich glaube, du wolltest auf was anderes dann hinaus vielleicht.
Ja, nicht unbedingt.
Ja, im Endeffekt würde ich mir wünschen, dass ich bei dem, was ich mache, dieses Feuer, diese intrinsische Motivation immer beibehalten kann. Und natürlich wird es mal mehr, mal weniger gelingen. Das ist das Leben, das ist die Realität, klar. Aber ich glaube, das wäre so mein Wunsch, ja.
Die Kunst sollte menschlicher werden, die Gesellschaft sollte menschlicher werden. Wir haben dich als sehr menschlichen Menschen heute kennengelernt und es war wirklich ein ganz tolles Gespräch. Ganz, ganz herzlichen Dank, Malte.
Vielen Dank.
Ja, ich freue mich, dass ihr hier wart bei mir im Atelier und fand es eine tolle Erfahrung, einfach mit euch hier so wirklich auch ein tiefgehendes Gespräch zu führen. Und natürlich auch eine ganz neue Erfahrung und ja, bin da auch sehr dankbar dafür und freue mich auch, dass ihr hier wart.
Ich habe es sehr genossen.
Ja, ich auch.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Das war Let's Talk Why. Der Podcast von und mit Christoph Engel und Alessandro Limentani. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.